Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ja, ihr Lieben, wozu lesen wir eigentlich die Bibel? Oder noch etwas sachgemäßer gefragt, wozu hat uns Gott die Heilige Schrift gegeben? Und die Antwort haben wir eigentlich gerade schon gesungen. Es geht um Jesus. Am Ende des Johannesevangeliums, aus dem der heutige Predigttext steht, da gibt der Verfasser eine eindeutige Antwort, warum er dieses Evangelium geschrieben hat. Da heißt es in Johannes 20, Vers 30 und 31, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht niedergeschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind niedergeschrieben, damit ihr beständig glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Dazu ist uns das Evangelium gegeben. Das Hauptanliegen des Johannesevangeliums besteht also darin, uns Jesus Christus, den Sohn Gottes, im Gedächtnis einzuprägen, um uns bei ihm zu halten. Denn nur in ihm, in seinem Namen, haben wir das ewige Leben. Und deswegen ist die Frage, wer Jesus eigentlich ist, keine akademische oder eine theoretische Frage, sondern sie hat größte Bedeutung, unmittelbare Bedeutung für uns, die wir an ihn glauben, die wir auf ihn unser Vertrauen setzen, im Leben und erst recht im Sterben. Und wer Jesus ist, das stellt der Evangelist Johannes in sieben Zeichen dar. In sieben Zeichen. Und diesen sieben Zeichen entsprechen sieben Ich-Bin-Worte. Die Zeichen, die Jesus tut, diese Wunder, würden die anderen Evangelisten sagen, Johannes nennt sie Zeichen. Diese Zeichen sind also keine Show-Einlagen zu Wahlkampfzwecken oder sowas, sondern sie weisen darauf hin, wer Jesus eigentlich ist. Und sieben, viele von euch wissen es ja, ist biblisch gesehen die Zahl der Vollkommenheit. Und so genügen diese sieben Zeichen und diese sieben Ich-Bin-Worte, um ein verlässliches Bild von Jesus zu zeichnen. Und eines der sieben Ich-Bin-Worte und eines der sieben Zeichen finden wir auch in dem Predigttext, der uns für den heutigen Sonntag gegeben ist. Die Auferweckung des Lazarus, passend ja zum Wochenspruch. Und ich lese uns Johannes 11 in Auszügen, nämlich die Verse 17 bis 27 und die Verse 38 bis 44. Johannes 11, 17 bis 27 und 38 bis 44. Da kam Jesus nach Bethanien und fand Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Also der gute Lazarus war gestorben, aber das wissen wahrscheinlich die meisten. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Jetzt springe ich zu Vers 38. Da kommt Jesus zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich allezeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Es ist mir noch sehr eindrücklich vor Augen, wie ich im Juni 2014 von Jerusalem nach Bethanien gewandert bin. Und nachdem ich so den Ölberg erklommen hatte, musste ich mir meinen Weg zunehmend auf Sicht suchen. Ich wusste zwar, in welche Richtung Bethanien liegt, aber was früher nur so ein kurzer Spaziergang gewesen wäre, vielleicht so 3 Kilometer, das ist inzwischen eine gefühlte Weltreise, seitdem die Sperrmauer das Westjordanland vom israelischen Kernland abtrennt. Da muss man jetzt so ziemlich weit drumherum gehen. Und etwas mulmig wurde mir schon zumute, als ich dann so Mutterseelen allein über die Felder da stolperte in Richtung Mauer. Aber ich gelangte schließlich dann doch zu dem Lazarusgrab in Al-Azariya und abends dann auch mit dem öffentlichen arabischen Bus wieder wohlbehalten nach Jerusalem zurück. Und ich erzähle das, weil das in gewisser Weise sinnbildlich ist für die gesamte Lazarus-Geschichte. Nur auf Umwegen kommt man offensichtlich zum Lazarusgrab. Der direkte Weg, der direkte Zugang ist versperrt. Und das sehen wir schon daran, dass die ganze Erzählung insgesamt 45 Verse umfasst. 45 Verse. Und damit ist sie eine der längsten Erzählungen im Neuen Testament überhaupt. Anders als in anderen Wundergeschichten wird hier nicht einfach das Problem geschildert, also Lazarus war tot und dann kommt Jesus und die Lösung und er ist auferstanden und das war's. Ja, wir kennen solche ganz kurzen Wundergeschichten ja auch aus dem Neuen Testament. Nein, diese Geschichte, die hat Zeit. Jesus hat Zeit. Es beginnt ja damit, dass Jesus durch einen Eilboten davon hört, dass sein Freund Lazarus in einem lebensbedrohlichen Zustand sich befindet. Und dann heißt es aber eigenartigerweise, Jesus hört das, es geht ihm ganz schlecht, komm schnell. Und dann blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Als Jesus sich dann zum Leidwesen seiner Jünger doch noch in Richtung Jerusalem aufmacht und damit sich selbst auch der Bedrohung durch seine Feinde aussetzt, da hat er ebenfalls Zeit. Zeit für Martha. Ihr Bruder Lazarus ist inzwischen verstorben und das ist inzwischen schon 4 Tage her. Man hat ihn längst in einer Grabhöhle abgelegt und einen Stein davor gerollt. Aber Jesus ist nicht auf das schnelle Wunder aus. Er weiß, welche religiösen Sperrmauern überwunden werden müssen, bevor sein Handeln recht verstanden wird, bevor er selbst recht verstanden wird. Und so geht Jesus den ganzen Umwegen und Irrwegen nach, die sich beispielhaft in den Einwänden der Martha auftun. Und wie gesagt, das ist nicht nur das Problem der Martha, das ist im Grunde auch unser Problem. Der erste Einwand lautet ja, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Man kann diesen Satz als Vorwurf lesen, aber so ist er nicht gemeint. Martha hat Jesus als einen vollmächtigen Wundertäter kennengelernt. Sie traute ihm zu, ihren Bruder zu heilen. Sonst hätte sie ihn ja nicht rufen lassen. Aber selbst für einen besonders Begabten wie Jesus gibt es ein zu spät, so meint Martha. Und dieses zu spät ist mit dem Tod erreicht. Denn der Tod ist eine Mauer, die kein menschlicher Wundertäter mit seinen Fähigkeiten überwinden oder einreißen kann. Aber da hat Martha noch eine leise Hoffnung. Aus dem Alten Testament sind ihr ja die Geschichten von Elia und Elisa bekannt. Von beiden Gottesmännern wird berichtet, wie sie durch vollmächtiges Gebet einen vor kurzem verstorbenen Jungen wieder zum Leben erweckten. Und dasselbe traut Martha auch ihrem Helden Jesus zu. Sie sagt: Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Also Gott kann, wo Jesus nicht mehr kann. So denkt Martha. Und das klingt ja zunächst mal auch ganz fromm. Und es ist doch ganz verkehrt. Denn was Martha weiß oder zu wissen glaubt, ist in diesem Fall unerheblich. Ihr unterläuft auch kein Denkfehler, sondern ein Kategorienfehler. Sie misst Jesus am falschen Maßstab. Sie meint, Jesus sei ein Wundertäter mit einer besonderen Gottesbeziehung. Sie meint, Jesus sei ein Gottesmann wie Elia oder Elisa. Und sie hat im Konfirmandenunterricht oder im Religionsunterricht aufgepasst und weiß darum, was einen Gottesmann auszeichnet. Aber ihr religiöses Wissen ist trügerisch. Denn hier begegnet ihr kein Gottesmann, sondern der eine und einzige Gottessohn. Und ihr Lieben, es geht uns doch manchmal genauso wie Martha. Auch uns steht unser religiöses Wissen immer wieder im Wege. Was kennen wir nicht alles für fromme Sprüche, mit denen wir aufgewachsen sind? Manche sind gut gemeint, manche schaden. Aber egal ob so oder so, wenn der Sohn Gottes uns begegnet, dann haben sowieso alle Sprüche ausgedient. Dann haben unser ganzes Wissen und unsere ganzen Erfahrungen ausgedient. Jesus führt uns über alles Wissen und über alle Erfahrung hinaus. Er hilft über Bitten und Verstehen. Auf Marthas religiöse Erwartung, dass Gott ihm jetzt geben wird, worum er bitten kann, erwidert Jesus: Dein Bruder wird auferstehen. Dein Bruder wird auferstehen. Aber bevor Jesus jetzt sagen kann, was das wirklich heißt, unterbricht Martha ihn mit ihrem erneut angelernten Wissen. Ja, ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Ja, ja, das weiß ich doch. Und ihr Lieben, kennen wir das nicht auch, dieses Wissen zur Unzeit? Anstatt zu hören, reden wir. Anstatt uns von Gott sagen zu lassen, was Sache ist, stellen wir unsere eigene Einsicht zur Schau. Und ohne es zu merken, blamieren wir uns. Aber das ist das Schöne an dieser Geschichte. Jesus stellt Martha nicht bloß und sagt: Ja, also bitte. Nee, er weiß doch, dass wir Menschen gar nicht anders können, von Natur aus als religiös zu denken. Und da hilft es auch gar nicht, dagegen zu argumentieren. Ständig machen wir uns irgendwelche Bilder von Gott, obwohl Gott das ja ganz klar verboten hat. Und auf alles, was wir von Gott wissen, versuchen wir uns einen Reim zu machen. Offene Stellen, Leerstellen, die dürfen nicht sein. Und sogar Mission und Evangelisation werden nicht selten auf eine rein argumentative Ebene verschoben. Aber Argumente können die Begegnung mit dem dreieinen Gott weder herbeiführen noch gar ersetzen. Argumente können nicht den Glauben ersetzen, das heißt die von Gott gestiftete Lebensverbindung mit ihm. Das Problem ist ja, dass überzeugende Argumente sich stets im Rahmen des Denkbaren und des Menschenmöglichen bewegen. Sonst wären sie ja gar nicht überzeugend. Also wenn ich ein Argument bringe, was ich mir nicht denken kann, was ich mir nicht vorstellen kann, dann ist das im Grunde kein Argument. Zumindest keins, was überzeugt. Und deswegen entsteht auch dadurch kein Glaube. Glaube begründet in der Begegnung mit Gott selbst, im Getroffensein durch sein Wort. Und deswegen argumentiert Jesus mit Martha auch gar nicht. Ohne auf ihre Missverständnisse einzugehen, fährt er einfach unbeirrt fort und sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht, weil es die religiöse Tradition des frühen Judentums so will und so interpretiert, sondern weil Jesus der ist, der er ist. Darum wird Lazarus auferstehen. Und er wird eben auch nicht irgendwann einmal auferstehen am jüngsten Tag, sondern jetzt. Denn der da vor Martha steht, Jesus, ist die Auferstehung und das Leben in Person. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Wie alle Ich-Bin-Worte, so ist auch dieses Ich-Bin-Wort Jesu ganz vom Ich her zu verstehen. Jesus bedient hier weder einen allgemeinen Auferstehungsglauben, noch setzt er hier irgendwelche religiösen Wunschvorstellungen voraus, die er jetzt erfüllen möchte. Es ist genau umgekehrt. Erst und nur von Jesus wird überhaupt erst klar, was Auferstehung wirklich bedeutet, was Leben wirklich meint. Nur wer Jesus kennt, weiß, was Auferstehung ist, was Leben heißt. Nur in ihm gibt es überhaupt Auferstehung und gibt es überhaupt Leben. Wer abgesehen von Christus, von Auferstehung oder von Leben redet, der verkauft religiöse Mogelpackungen. Schon die alten Griechen glaubten ja an eine unsterbliche Seele. Aber wurden sie deswegen unsterblich? Und so finden wir auf der ganzen Welt, in ganz verschiedenen Religionen, immer wieder solche Unsterblichkeitsvorstellungen. Ist im Grunde nichts Besonderes. Aber durch alle diese Hoffnungen oder besser gesagt, durch alle diese billigen Vertröstungen hindurch macht Jesus einen Strich mit seinem Wort Ich. Ich und niemand und nichts sonst bin die Auferstehung und das Leben. Wer wissen will, was Auferstehung und ewiges Leben bedeutet, der muss den auferstandenen Gekreuzigten anschauen. Ohne ihn und abgesehen von ihm gibt es weder Auferstehung noch Leben. Und das ist nun das Zweite, was Jesus sogleich deutlich macht. Nicht nur, dass er in Person und darum auch er allein die Auferstehung und das Leben ist, sondern auch, dass jeder, der an ihn glaubt, das heißt mit ihm persönlich verbunden ist, an seiner Auferstehung und an seinem Leben teilhat. Wer an mich glaubt, und dieses Wer schließt keinen aus, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das ist eine unzweideutige Zusage. Wer an mich glaubt, der wird leben. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird leben. Man kann also nicht an Jesus glauben und dennoch verloren gehen. Glaube an Jesus und du wirst ganz gewiss leben. Und darum richtet Jesus noch ein letztes Wort an Martha. Glaubst du das? Und interessant, Martha hat die ganze Zeit vorher von ihrem Wissen gesprochen und Jesus sagt jetzt nicht, weißt du das? Sondern glaubst du das? Marthas Wissen hat sich ja sowieso als trügerisch erwiesen. Und es geht Jesus auch gar nicht um ihr Wissen, Er fragt nach Marthas Vertrauen. Und wenn es um unser Verhältnis zu dem dreieinen Gott geht, dann ist Wissen die falsche Kategorie. Nicht, dass Wissen völlig unwichtig wäre, aber es ist nicht das, worum es eigentlich geht. Und das war ja schon im Paradies das Problem. Eure Augen werden aufgetan und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. So lautete die listige Verheißung der Schlange. Das heißt im Grunde, ihr werdet Gott im Griff haben. Und ja, Adam und Eva wussten danach etwas von dem Guten und dem Bösen und sie erkannten, dass sie nackt waren. Aber wie Gott waren sie trotzdem nicht. Im Gegenteil, sie waren mit einem Mal weit entfernt von Gott, verbannt aus dem Garten, getrennt von der Quelle des Lebens, gefangen im finsteren Tal der Todestränen. Die sogenannte Gottesfrage ist keine Frage des Wissens, sondern eine Frage des Vertrauens. Uns sollen nicht die Augen aufgehen, sondern die Ohren geöffnet werden. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Denn der Glaube kommt aus dem Hören, nicht aus dem Sehen. Und auf Jesus' schlichte Frage, ob sie das glaube, antwortet Martha spontan und ohne nachzudenken. Also steht da nicht irgendwie, dass sie erstmal 5 Bücher gelesen hat und dann noch 20 Minuten sich darüber nachgedacht hat, sondern sofort. Ja, Herr, ich glaube mit ganzer Gewissheit, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Indem Jesus Martha angeredet hat, ist ihr unwillkürlich klar geworden, wer da wirklich vor ihr steht. Durch Jesu Wort ist Martha zu einer jener Seligen geworden, die nicht gesehen haben und doch glauben. Martha glaubt Jesus aufs Wort und macht dann die Erfahrung, dass Jesu Wort trägt. Denn Jesus lässt seinem Wort unmittelbar die Tat folgen. Oder richtiger gesagt, Jesu Wort erweist sich als tatkräftig. Es tut, was es sagt. Jesu Wort ist Tatwort. Es ist nichts anderes als Gottes Wort. Wie der Vater, so der Sohn. Und da tritt jetzt Jesus die Auferstehung und das Leben in Person an das Grab. Am Grab des stinkenden Lazarus, des Viertägigen, da prallen die beiden Urgewalten aufeinander, Leben und Tod. In Bethanien, nahe bei Jerusalem, kommt es zum Showdown. Und es ist ja kein Zufall, dass der Evangelist in diesem Zusammenhang immer wieder die Nähe zu Jerusalem hervorhebt. Wenn wir die ganze Geschichte lesen und sie auch innerhalb des Evangeliums lesen, dann sehen wir, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem an das Kreuz, als er den toten Lazarus auferweckt. Damit Lazarus leben kann, damit wir leben können, muss Jesus sterben. Und Jesus entscheidet den Kampf zwischen Leben und Tod nicht irgendwo von seinem Himmelsbüro aus. Oder er schickt auch keinen Marschflugkörper oder so eine unbemannte Drohne, um den Feind auszuschalten. Nein, Jesus tritt selber mitten in die Kampfarena, um den Tod auf seinem eigenen Feld zu schlagen. Denn nur er, das ewige Leben in Person, vermag den Tod tatsächlich zu überwinden. Ihm, dem Sohn Gottes, eignet die unzerstörbare Lebensmacht. Wir haben es im Wochenspruch gehört. Und diese Gewissheit trägt Jesus auch auf dem Weg ans Kreuz, auf dem Weg zu seinem siegreichen Todesschrei: Es ist vollbracht. In dieser Gewissheit tritt Jesus auch an das Grab des stinkenden Lazarus. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! und der Verstorbene kam heraus. Jesus hat es nicht nötig zu beten. Jesus ist kein Bittsteller wie Elia oder Elisa. Jesus ist der Sohn Gottes. Und als solcher tritt Jesus auch an das Grab deines Lebens, an das Grab deiner Sünde, an das Grab deiner Not. Glaubst du das? Wenn Jesus an dein Grab tritt, dann hört die Verlegenheit auf. Dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, die sich in der Person und im Werk seines geliebten Sohnes vollumfänglich widerspiegelt. Und einen Vorgeschmack darauf dürfen wir ja auch gleich dann in Empfang nehmen. Und jetzt fehlt im Grunde nur noch die Schlusspointe. Es ist ja eigenartig, dass die meisten Bibelübersetzungen der Erzählung eine Überschrift geben, die da lautet, die Auferweckung des Lazarus oder irgendetwas in der Art. Und wenn man da so unbefangen die Bibel liest, dann würde man wahrscheinlich denken, die Hauptperson dieser Erzählung sei Lazarus. Deswegen steht das ja so im Titel, ne? Aber wie und wo kommt Lazarus denn eigentlich als handelnde Person vor? Überhaupt nicht. Er kommt nur als Toter vor, der stinkt. Als Toter, an dem etwas geschieht. Und das ist schon eine etwas merkwürdige Hauptperson. Und merkwürdig ist auch die Auferweckung als solche. Jesus spricht den toten Lazarus an und ruft ihn mit seinem Wort ins Leben. Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene, der Tote, kommt tatsächlich heraus. Aber wie? Aber wie? Und auch das Ende der Geschichte hat es nochmal in sich. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Also das heißt, der kann eigentlich nicht gehen und der kann nichts sehen. Und deswegen spricht Jesus zu ihnen, zu den anderen Umstehenden, löst die Binden und lasst ihn gehen. Es passierte was ganz Ähnliches wie bei Martha. Auf Jesu Wort hin kam Martha zum Glauben. Und auf Jesu Wort hin kommt jetzt der verstorbene, angefaulte, stinkende Lazarus aus seiner Grabhöhle heraus. Aber nicht als freier Mann und Herr seiner selbst, ja, komme ich mal raus aus dem Grab, ne? Sondern er kommt eingebunden, eingewickelt in Grabtücher, im Grunde gefesselt und mit verbundenen Augen, also blind. Lazarus kommt heraus als einer, der gar nicht kommen kann. Als ein Bewegungsloser und Orientierungsloser, er sieht ja auch nichts. Völlig hilflos und rettungsbedürftig. So tritt Lazarus ins Leben. Die Auferweckung, die geschieht zwar an ihm, und es ist insofern auch seine, des Lazarus Auferweckung, aber seine Auferweckung ist eben doch nicht wirklich seine Auferweckung. Er hat sie nicht in seiner Hand. Er hat es nicht im Griff. Diese Auferweckung, die geschieht an ihm, sie widerfährt ihm. Es ist von der ersten bis zur letzten Sekunde in dieser ganzen Erzählung ganz ausschließlich Jesu eigenes Wort, das Lazarus und ebenso auch uns wirklich und wirksam dem verdienten Tod entreißt. Dem geistlichen Tod nicht weniger als dem leiblichen. Jesu Wort ist Befehl. Sein Wort ist schöpferisches, rettendes, bezwingendes Wort. Wenn schon bei der Schöpfung, da hat das Licht auch nicht gesagt, ich komme jetzt nicht raus, wenn schon bei der Schöpfung, wie viel mehr dann bei unserer Erlösung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.